Vor 2 Wochen habe ich mit dieser kleinen Predigtreihe gestartet, Bilder vom Reich Gottes. Und damit begann ja auch meine erste offizielle Woche als zweiter Pastor dieser Gemeinde. Die Woche hat ein bisschen anders gestartet, als ich mir das vorgestellt hatte. Gleich am Montag ist mein rechtes Bein dermaßen angeschwollen und wurde so schmerzhaft, dass ich auf die Notfallstation bei unserem Krankenhaus bin. Und die haben mich gleich behalten, haben mein Bein in die Schiene gelegt und mich an den Tropf gehängt. Und da lag ich dann erstmal. Es war einfach eine sehr schmerzhafte Entzündung aus heiterem Himmel und es war eigentlich ganz gut, dass ich gekommen bin. Sie sagten, 2 Stunden später hätte ich riskiert, dass sie mir das ganze Bein hätten amputieren müssen, weil es offensichtlich so eine gefährliche Geschichte gewesen war. Okay. Und am Freitag, als ich kaum wieder raus durfte, haben dann meine Frau und ich auch noch sofort den Jean-Pierre besucht. Wir wussten ja, dass er im Krankenhaus ist. Ich wollte es Anfang der Woche schon machen. Und wir sind froh, dass wir noch dort gewesen sind. Er hat ja seinen Humor bis zum Schluss behalten, seinen trockenen Humor. Er sagte, er hofft auf jeden Fall, dass er wieder nach Hause kommt. Und wenn nicht, dann geht er eben nach Droben und da ist es noch eine viel schönere Wohnung und er weiß, wo er da hinkommt. Und als wir ihn dann wieder verlassen haben, dachten meine Frau und ich gleich, dass das wohl das letzte Mal gewesen ist, dass wir ihn gesehen haben. Ja, und letzte Woche, also diese Woche, die jetzt vorbei ist, waren wir dann an der Frankfurter Buchmesse. Es ist alles wirklich vom Timing her gut gewesen, wie Gott das gemacht hat, auch mit meinem Bein. Wenn ich letzten Sonntag hätte predigen müssen, wenn wir hier Gottesdienst gehabt hätten, da hätte ich bestenfalls im Sitzen zu Ihnen reden können. Jetzt kann ich wieder stehen, es ist fast wieder gut. Und auch bei der Frankfurter Buchmesse hatte ich eine Präsentation zu halten über diese Neuübersetzung, dieses Projekt, das ich jetzt abgeschlossen habe, die neue Genfer Übersetzung. Und auch das ist über Erwarten gut gegangen. Die Chefin von der Deutschen Bibelgesellschaft, mit der wir schon am Morgen an dem Stand gesprochen hatten, sagte, wenn 2, 3 Leute stehen bleiben, dann sollen wir mal glücklich sein. Da sind solche Scharen von Leuten und es sind Hunderte und Tausende von Verlagsständen und das geht einfach die Gänge auf und ab. Und wenn was Interessantes ist, bleibt man eine Minute stehen und dann läuft man wieder weiter. Aber es waren dann doch wirklich eine ganze Menge Leute da und blieben stehen und hörten sich meine Präsentation an. Und dann war anschließend ein halbstündiges Interview mit der Werbedesignerin, die dieses Neue Testament, das Cover und alles drumherum gemacht hat. Und dann war nochmal ein Stehempfang anschließend und das ging dann sicher nochmal 2 Stunden und es waren also sehr interessante Gespräche und Kontakte und sogar das ZDF ist vorbeigekommen und hat das Ding hier abgefilmt und das ist in einem kleinen Feature im ZDF sogar erschienen. Also mehr als wir erwarten konnten. Diese Werbedesignerin hat ganz tolles Werbematerial dazu gemacht. Meine Frau hat einiges hinten an das schwarze Brett gehängt, an das weiße Brett und einiges liegt auf. Sie können sich das gerne ansehen. Das NT selber ist leider noch nicht zu haben. Das soll Ende des Monats dann in den Handel kommen. Also da sind so Werbeprospekte und viele coole Lesezeichen, alles buntfarbig. Zum Beispiel heißt es da, das sind immer wieder andere Texte. Bitte beachten Sie diese einfache Gebrauchsanleitung. Auspacken, aufschlagen und lesen. Und zwischendurch essen, trinken und schlafen nicht vergessen. Das ist also dieses Neue Testament, das hat, wenn Sie es kaufen, noch eine bunte Banderole mit auch so einem coolen Spruch drauf. Die habe ich jetzt schon mal weggemacht. Das Ganze ist bewusst aufgezogen wie ein Gebrauchsgegenstand. Also nicht einfach so eine Bibel mit Goldschnitt, die man vor lauter Ehrfurcht gleich ins Regal stellt, sondern ein Gebrauchsgegenstand mit so einem Gummiband. Es ist wie so ein Notizbuch aufgezogen und hinten drin ist eine Falttasche. Da kann man Dinge reinstecken, die einem gerade so im Alltag wichtig sind oder ja, die man aufsammeln möchte. Und gedacht ist eben, dass auf die Weise sozusagen Gottes Wort in den Alltag reinkommen soll, dass man das nicht feinsäuberlich trennt, hier die fromme Seite von mir und dort die weltliche, sondern Gottes Wort soll in den Alltag reinkommen und entsprechend ist das ein bisschen so aufgezogen. Es sind auch leere Notizblätter hinten drin und Möglichkeiten, was reinzuschreiben. Ja, ich hoffe, dass wir es dann bald mal auch auf dem Büchertisch auflegen können. Heute ist ja dieses Thema dran, Unkraut im Weizenfeld. Es geht in dieser Predigtreihe um Bilder vom Reich Gottes. Jesus hat ein neues Königreich angekündigt. Das war der Inhalt seiner Botschaft in allen Evangelien. Das Reich Gottes, das Königreich Gottes ist nahe. So kann man seine Botschaft zusammenfassen. Und das war eine hochpolitische, eine revolutionäre Botschaft. Denn es gab ja damals Könige, die sich natürlich nicht nur auf den Schwanz getreten fühlten, wenn sie das hörten, sondern die um ihre Macht bangten. Die Leute, die damals, als sie das hörten, die dabei waren und das hörten, die hatten ganz bestimmte Vorstellungen, wie dieses neue Königreich aussehen würde und was der König zu tun hätte. Jesus hatte auch seine Vorstellungen, aber die sahen ziemlich anders aus. Eine Methode, wie Jesus seine Vorstellungen den Leuten beibringen wollte, wie er die Vorstellungen der Leute korrigieren wollte, das waren die Gleichnisse. Jesus malte ihnen gewissermaßen Bilder vor Augen, die alle nur dieses eine einzige Thema hatten, das Reich Gottes, das herannahende Königreich Gottes. Jedes dieser Bilder, jedes dieser Gleichnisse, wie wir es traditionell nennen, soll uns etwas über dieses Königreich von Jesus lehren. Vor 2 Wochen haben wir uns das Bild vom Seemann angesehen. Vom Seemann und den 4 verschiedenen Bodensorten und haben daraus 4 Dinge gelernt. Ich rekapituliere das nur noch mal, weil die Gleichnisse aneinander anknüpfen. Wir haben erstens gesehen, das Reich Gottes bahnt sich seinen Weg nicht mit Feuer und Schwert, sondern mit Worten. Zweitens, dieses so unscheinbare Wort hat eine ungeheure Kraft und kann ungeheure Veränderungen hervorrufen, eben wie so ein Saatkorn in einem Ackerfeld. Drittens, der Ort, wo die Herrschaft Gottes beginnt, ist der Ort, wo das Reich Gottes zu wachsen beginnt, ist das menschliche Herz. Und schließlich, nicht jeder reagiert auf diese Botschaft gleich. Es gibt da die Nein-Danke-Sager, es gibt die Enthusiasten, es gibt die Vielbeschäftigten und es gibt die Praktikanten. Okay, das haben wir alles im Detail angesehen. Heute nehmen wir uns das zweite Bild aus Matthäus 13 vor, das Gleichnis vom Unkraut im Weizenfeld. Und das lese ich uns jetzt erst einmal vor. Matthäus 13 von Vers 24 an bis Vers 30. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten: Möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen: Reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Was passiert hier? Ein Feind sät heimlich Unkraut zwischen den Weizen. Aus irgendeinem Grund ist irgendjemand wütend auf den Gutsherrn und will ihm schaden. Industriesabotage würde man das heute wahrscheinlich nennen. Das Römische Reich stellte es ausdrücklich unter Strafe, wenn jemand aus Rache Unkraut aufs Feld eines Mitmenschen säte. Das hat es also offensichtlich gegeben, weil es ja dieses Gesetz dagegen gibt. Das kam gar nicht so selten vor. Jesus griff auf ein Beispiel zurück, das sich alle vorstellen konnten und vor dem sich natürlich alle fürchteten, vor allem wenn sie Landwirte waren und selber einen Acker besaßen. Übrigens habe ich in einem Kommentar gelesen, dass man heute noch in Indien genau das sagt: Wenn man einem Feind eine ganz besondere Drohung an den Kopf schleudern will, dann sagt man: Ich werde böse Saat auf dein Feld säen. Also das ist offensichtlich ein Brauch, der war nicht nur in Palästina da zwischen übelmeinenden Menschen, sondern vielleicht weltweit, wo immer Landwirte arbeiteten. Unkraut zwischen dem Weizen. Das klingt zunächst ziemlich harmlos. Kann man ja wieder ausreißen, ausjäten. In Wirklichkeit war das eine ganz perfide Geschichte, denn das Unkraut war der sogenannte Taumellolch. Hier sehen Sie den. Eine giftige Grassorte, die nur und ausschließlich auf Getreidefeldern wächst. Die Halme des Lolchs lassen sich kaum von denen des Weizens unterscheiden. Wenn ich gesagt hätte, das ist Weizen, hätten sie es mir auch geglaubt. Es ist aber Lolch, Taumellolch. Also das ist fast nicht zu unterscheiden. Und auch seine Körner sind in Form und Größe den Weizenkörnern so ähnlich, dass man sie nachher bei der Ernte, beim Aussieben, nicht voneinander trennen kann. Und dann ist das ganze Mehl verdorben. Außerdem verschlingen sich die Wurzeln vom Lolch so mit den Wurzeln des Weizens, dass man beides nachher nicht mehr auseinanderkriegt. Wenn man den Lolch ausreißen will, dann reißt man die Weizenähren gerade mit aus. Sie sehen, das ist wirklich ein heimtückischer Sabotageakt. Tja, wie sollen wir nun dieses Bild deuten? Wir müssen uns gar nicht groß bemühen. Jesus selber hat uns die Erklärung gegeben. Die steht ein paar Verse weiter hinten. Matthäus 13 von Vers 37 an. Und das lese ich jetzt uns, die Erklärung, die Jesus selber gibt. Übrigens haben seine Jünger ihn darum gebeten. Seine Jünger wandten sich an ihn und baten ihn, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Und jetzt gibt Jesus folgende Antwort. Der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre. Wer Durst hat, der trinke. Also ich habe keinen Durst, aber ich merke, dass meine Stimme immer nachlässt. Und naja, vielleicht hilft das. Also im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, das wir vor zwei Wochen angesehen haben, da ging es um eine Revolution. Eine Revolution, die Jesus Christus selber in Gang setzt. Und worum geht es im Gleichnis vom Unkraut im Weizenfeld? Um eine Gegenrevolution. Eine Gegenrevolution, die der Teufel in Gang setzt. Der Gegenspieler Gottes, der Feind der Christen und nicht nur der Christen, der Feind aller Menschen. Jesus sät guten Samen, der Teufel sät schlechten Samen. Aus dem, was Jesus sät, entsteht eine gute Ernte. Aus dem, was der Teufel sät, entsteht Unkraut, Gift, Schädlinge. Schon mit dem Bild von der Aussaat und den vier verschiedenen Bodensorten hat Jesus angedeutet, dass bei der angekündigten Revolution manches ganz anders laufen würde, als seine Zeitgenossen das erwartet hatten und erhofften. Sie dachten, der neue König würde sich mit der römischen Besatzungsmacht befassen, denn das waren ihre Feinde, die sie täglich als Feinde empfanden und erlebten. Und Jesus zeigt, ich befasse mich als erstes mit eurem Herzenszustand. Sie dachten, das neue Königreich würde mit Pauken und Trompeten hereinbrechen und alles Bisherige vom Tisch fegen. Jesus zeigt, es kommt auf leisen Sohlen. Es ist eine sanfte Revolution. Sie dachten, das Neue würde sofort für alle sichtbar sein. Jesus zeigt, es kommt im Verborgenen, so wie die Saat im Acker, die man erst gar nicht sieht. Es kommt unscheinbar daher, lässt sich Zeit. Es erfordert Geduld. Das haben wir das letzte Mal gesehen. Und jetzt verschärft dieses Gleichnis vom Unkraut im Ackerfeld diesen Aspekt noch. Das Reich Gottes beginnt nicht nur unscheinbar, es wird sogar bekämpft. Der Teufel macht sich auf die Socken, er bläst zum Gegenangriff. Und eigentlich ist das gar nicht so verwunderlich. Da kommt der Königssohn des Himmelreichs auf die Erde. Das kann der Teufel nicht auf sich sitzen lassen. Da kann der Fürst der Finsternis nicht tatenlos zusehen. Er lässt die geballte Macht aufmarschieren, die er aufbieten kann. Vielleicht waren die zahllosen Dämonenaustreibungen, mit denen es Jesus, die Zahl und Dämonen, mit denen es Jesus zu tun hatte, die ihm ständig begegnet sind, vielleicht waren die so ein Symptom, ein Signal dafür, dass hier der Teufel seine ganze Gegenmacht aufmarschieren lässt. Aber Jesus hat die Dämonen ausgetrieben und damit ebenfalls ein Signal gesetzt. Er ist stärker. Er wird siegen. Er ist stärker als dieser Feind, der ihm da ins Handwerk pusht. Die Zuhörer von Jesus dachten sich das Kommen dieses Königreichs und des Königs ungefähr folgendermaßen. Da war die alte Zeit, die galt bis dahin. Jetzt kommt der Tag des Herrn, der bricht von oben herein. Die alte Zeit, die war gekennzeichnet von Unrecht und Gewalt, von bösen Worten und bösen Taten, von Auflehnung gegen Gott und Auflehnung gegen alle menschlichen Werte. Und dann kommt dieser Tag des Herrn, der so oft im Alten Testament angekündigt wurde. Er kommt, das dachten die Leute, wie eine Explosion. Knall auf Fall, zerstört alles Bisherige und startet ein völlig neues Zeitalter. Und von da an dann würden Gerechtigkeit und Frieden herrschen, Liebe, Wahrhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Respekt für die Mitmenschen. Das würde die neue Zeit sein. Die Zeit, die der Messias, der König vom Himmel bringt. Und Jesus sagt, so läuft das nicht. Wenigstens nicht so einfach. Das kommt schon so, aber das ist komplizierter. Das muss man unter die Lupe nehmen. Und dann sieht das ein bisschen anders aus. Und das unter anderem macht das Gleichnis vom Unkraut im Weizenfeld deutlich. Es wird komplizierter. Es geht so. Also wieder mal fangen wir unten an. Da ist Satans Reich. Das ist schon da, das wissen wir. Und dann kommt Jesus. So weit, so gut. Damit beginnt das Reich Gottes, sich auf dieser Erde auszubreiten. Soweit entspricht es den Erwartungen. Aber sehen Sie den Unterschied, sein Kommen beendet das Reich Satans nicht automatisch. Das Gegenreich, das Reich des Teufels und damit auch die Gegenrevolution, läuft weiter. Das läuft so lange weiter, bis Jesus startet das Reich Gottes mit seinem Kommen. Aber dieses untere Reich, das Reich des Satans, läuft weiter, bis Jesus ein zweites Mal kommt. Dann erst ist dort Schluss. Und dann zählt nur noch die obere Linie, das neue Reich, das Reich Gottes. Dieses zweite Kommen, das wird in unserem Gleichnis die Erntezeit genannt. Dann, wenn Jesus zurückkommt, dann, wenn er Gericht hält, dann, wenn sich entscheidet, wie wir gelebt haben. Als Jesus kam, brach nicht der große Frieden aus. Vielmehr fingen jetzt erst die Auseinandersetzungen richtig an. Und genau darauf wollte Jesus seine Jünger vorbereiten. Er wollte die, die sich überlegen, ob sie sich ihm anschließen, vorbereiten, dass das keine einfache Sache wird. Wer sich auf die Seite von Jesus stellt, der braucht nicht nur einen langen Atem, er muss auch mit Gegenwind rechnen. Jesus weiß, dass auf seine Schüler schwierige Zeiten zukommen, dass sie sich auf schwierige Zeiten einstellen müssen. Das ist das, was ich hier rot umrahmt habe. Das ist die schwierige Zeit. Das ist die Zeit, wo Revolution und Gegenrevolution läuft. Das ist die Zeit der Auseinandersetzungen zwischen Gottes Reich und Satans Reich. Und diese Zeit hat Jesus eröffnet sozusagen. Und die wird erst zu Ende sein, wenn er wiederkommt. Das haben seine Jünger begriffen. Sie haben das selber durchexerziert, die Auseinandersetzungen, die sie mit Jesus mitmachten. Und sie haben das dann auch später so verkündet, als sie dran gingen, andere für Jesus zu gewinnen. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 14, Vers 22, da steht Folgendes. In allen drei Städten, das sind die Städte Lystra, Ikonion und Antiochia gewesen, in allen diesen drei Städten, also im kleinasiatischen Bereich, heutige Türkei, stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Und damit sprechen sie genau von diesem roten Bereich. Das ist die Zeit, in der wir viel Schweres durchmachen müssen. Das ist noch nicht die Friedenszeit. Da herrscht nicht nur Gerechtigkeit, da herrscht auch noch Ungerechtigkeit. Und wir müssen drin bestehen. Oder 1. Thessalonicher 3, Vers 3, da schreibt Paulus Folgendes. Wir gaben Timotheus den Auftrag, euch im Glauben zu stärken und zu ermutigen, damit keiner von euch durch die Verfolgungen, denen ihr ausgesetzt seid, in seinem Vertrauen auf Gott erschüttert wird. Ihr wisst ja selbst, dass solche Leiden zu unserem Leben als Gläubige gehören. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt, den wir aus diesem Gleichnis lernen sollen, im Blick auf, wie das Reich Gottes zu uns kommt. Es kommt zu uns, aber es weckt eine Gegenrevolution. Und in dieser Auseinandersetzung stehen wir, in dieser Zeit zwischen Jesus und seinem Feind. Jetzt sehen wir uns einige Punkte noch ein bisschen genauer an. Und dann, wenn wir das gemacht haben, drei Punkte, dann gehen wir noch auf eine schwierige Frage ein, die dieses Gleichnis uns stellt. Das ist überhaupt, muss ich sagen, von all den Gleichnissen aus Matthäus 13 mit Abstand das Schwierigste, ist auch das Komplizierteste. Und da sind Fragen, da habe ich auch nicht unbedingt die letzte Lösung drauf. Aber immerhin, Jesus gibt ja uns eine Erklärung und das hilft uns. Also ein Punkt, den wir uns ansehen wollen: Wer ist dieser Bösewicht? Wer ist dieser Feind, der Unkraut zwischen den Weizen sieht? Es heißt, der Feind, der das Unkraut sieht, ist der Teufel. Das ist die Erklärung, die Jesus gibt. Und was wird von diesem Teufel, diesem Feind gesagt? Eines Nachts, als alles schlief, kam er, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Besser kann man eigentlich überhaupt nicht beschreiben, wie der Teufel vorgeht. Der Teufel ist ein Finsterling. Seine Zeit ist die Nacht. Nachts sieht ihn keiner. Nachts erkennt ihn keiner. Da kann er betrügen, da kann er seine finsteren Machenschaften durchziehen und am Ende schleicht er sich unbemerkt davon. Nacht, das steht für alles, was im Verborgenen geschieht, weil es nicht ans Licht des Tages darf. Nacht, das steht für Unrecht, das steht für Hass, für Eigensucht. Und Licht, das Gegenstück, das steht natürlich für Gerechtigkeit, für Liebe und Frieden. Sehen Sie mal, dieses Bild von der Nacht oder dann auch vom Licht, das wird ständig in der Bibel wieder aufgegriffen. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 26, da sagt Gott zu Paulus, wie er vorgehen soll, wenn er Menschen mit ihm in Verbindung bringen will. Öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht des Satans zu Gott. Finsternis gleich Macht des Satans. Das ist sein Bereich, da regiert er, wo es dunkel wird, wo man nicht mehr zuschauen mag oder nicht mehr zuschauen kann, weil es im Verborgenen geschieht. Oder Johannes 3, Jesus im Gespräch mit Nikodemus. Da sagt er, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Jeder, der Böses tut, bleibt im Dunkeln. Satan hier in der Geschichte hat im Dunkeln agiert. Er hat nicht am Tageslicht das Unkraut ausgesät, hat es bei Nacht gemacht. Und wer Satan folgt, der handelt auch im Verborgenen, weil er das Licht scheut. Oder noch eine Stelle aus dem Römerbrief, Römer 13, Vers 12 und 13. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Wieder das, was Gott nicht gefällt, das spielt sich im Verborgenen ab, im Finstern. Das spielt sich eben dort ab, wo Satan sein Reich hat. Das war das Erste, dieser Bösewicht, dieser Finsterling, der Teufel. Dann der zweite Punkt, der Acker. Was sagt Jesus? Der Acker ist die Welt. Das bedeutet doch, dieses neue Königreich, das Jesus aufrichtet, umfasst die ganze Welt. Der Seemann streut in der ganzen Welt seinen guten Samen aus. Und das ist wie eine Verheißung. Er wird in der ganzen Welt seine Anhänger haben, die Kinder des Himmelreichs, wie die hier genannt werden. Jesus hat am Schluss, bevor er in den Himmel ging, zu seinen Jüngern gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde, darum geht in alle Welt, geht zu allen Völkern und macht dort die Menschen zu meinen Jüngern. Weil die ganze Welt sein Ackerfeld ist. Der Seemann streut auf der ganzen Welt seinen Samen aus und auf der ganzen Welt wächst diese Saat, die Kinder des Himmelreichs. Wissen Sie, für die Zuhörer damals war das neu. Das war fast ärgerlich. Denn für die war die Welt ziemlich eindeutig aufgeteilt. Hier Israel, das Volk Gottes, und dort die Römer, die Griechen, die Barbaren, einfach alle anderen, die Heiden, die Gottlosen. Dass ihr euch da mal ja nicht täuscht, sagt Jesus. Bei mir verlaufen die Grenzen anders. Da kam einmal ein Hauptmann zu ihm von Kapharnaum, und das war kein Jude, das war wahrscheinlich ein Römer, auf jeden Fall ein Nichtjude, der in römischen Diensten stand. Der suchte ihn auf und bat ihn, seinen Diener gesund zu machen. Einfach so, durch sein Wort, muss gar nicht zu mir ins Haus kommen. Du kannst das durch dein Wort. Und da sagt Jesus erstaunt: Ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Also von Ost und West und Nord und Süd, aus der ganzen Welt. Die Welt ist das Ackerfeld von Jesus. Und dann sagt Jesus genau dort weiter: Aber die Kinder des Reiches, da steht genau der gleiche Ausdruck wie hier, die Kinder des Himmelreichs, die Kinder des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen. Matthäus 8, Vers 11. Das ist eine unheimliche Aussage für die, die nicht wirklich Kinder des Himmelreichs waren, aber die meinten, sie wären Kinder des Himmelreichs. Das war der Titel, den sie sich selber gaben. Sie waren es nicht, aber sie dachten, sie sind's. Und Jesus sagt, ihr werdet in der Finsternis landen und Leute von Ost und West und Nord und Süd kommen und werden an meinem Reich teilhaben. Die ganze Welt ist mein Ackerfeld. Das ist eine schreckliche Aussage für die, die meinen, sie wären dabei und sind es nicht. Aber es ist auch eine unglaublich ermutigende Aussage für die, die wirklich Kinder des Reiches sind. Sie können von überall herkommen. Kein Mensch damals unter den Zuhörern dachte über die Grenzen von Israel hinaus. Jesus tat es. Da hat er auch was Neues eingeführt. Mit diesem Gleichnis deutete er seine weltumspannende Missionstätigkeit an und dass daraus eine weltumspannende Gemeinde entstehen würde. Der dritte Punkt, das ist die Saat. Wir haben ja schon kurz davon gesprochen. Was sagt Jesus? Der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs. Also damit meint er die, die sich ihm anschließen, die sich seiner Revolution anschließen. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Damit meint er die, die zum Teufel gehören und die bei seiner Gegenrevolution mitmachen. Und wissen Sie, was hier besonders auffällt? Es gibt keine dritte Gruppe. Es gibt keine dritte Gruppe. Es gibt die Kinder des Himmelreichs und es gibt die Kinder des Bösen. Was Drittes gibt es nicht. Es gibt nur diese beiden. Einen neutralen Boden, eine neutrale Gruppe gibt es nicht. So brutal das klingt, du gehörst entweder zu Jesus oder du gehörst zum Teufel. Du dienst entweder Gott oder seinem größten Feind. Kein Mensch kann sich hier raushalten. Keiner ist sein eigener Herr. Keiner ist unabhängig. Ich weiß, das kann manchem sauer aufstoßen. Ich habe doch nichts gegen Gott. Viele würden das sagen. Ich habe doch nichts gegen Gott. Ich arbeite doch gar nicht gegen ihn. Das lasse ich mir nicht nachsagen, dass ich ein Handlanger des Teufels bin. Okay, bewusst bist du es vielleicht nicht, aber dann eben ohne es zu wollen. Die Bibel kennt hier keine Grauzone. Wir gehören entweder in das Reich des Lichts oder in das Reich der Finsternis. Wer sein Leben Jesus nicht zur Verfügung stellt, der fördert damit, ob er das will oder nicht, ob ihm das bewusst ist oder nicht, ob ihm das passt oder nicht. Er fördert damit die Sache des Teufels. Wir bewundern ja in dieser Welt alle möglichen großen Menschen, einen großen Sportler, einen großen Pianisten, einen großen Sänger, einen großen Wissenschaftler, Geistesmenschen. Das ändert alles nichts daran. Auch sogenannte edle Menschen bilden keine dritte Kategorie zwischen den Kindern des Himmelreichs und den Kindern des Bösen. Wie hat Jesus das einmal gesagt? Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Es gibt nichts dazwischen. Er hat es einmal ganz klar gesagt, und zwar gerade seinen Zuhörern gegenüber, die doch alle Kinder Abrahams waren und darauf stolz waren und dachten, weil sie Kinder Abrahams sind, sind sie Kinder des Himmelreichs. Und sie sagen zu ihm, wir sind Kinder Abrahams, was willst du uns sagen, wo willst du uns noch hinführen, wir haben es alles. Und dann sagt Jesus, ihr seid nicht Kinder des Abrahams, Kinder Abrahams, ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater. Das hat Jesus zu ihnen gesagt. Er hat sie in die andere Kategorie reingeschoben, ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater, ihr seid Kinder des Bösen. Da gab es nichts dazwischen. Und das war der Schock, den sie erleben mussten. Und das ist die Freude, die die erleben können, die von überall herkommen und zu Kindern des Himmelreichs werden. Ja, das waren die drei Sachen. Der Bösewicht, der Acker und die Saat. Und jetzt noch eine ganz schwierige Frage, die sich aus diesem Gleichnis stellt, und die habe ich mir natürlich bis zum Schluss aufbewahrt. Warum verbietet der Gutsbesitzer seinen Arbeitern, das Unkraut auszureißen? Will Jesus denn nicht, dass wir das Böse bekämpfen, sondern das Böse denn einfach neben dem Guten einfach aufwachsen lassen, zusehen, wie es genauso groß wird und am Ende sogar noch die Weizenähren erstickt? Und dazu jetzt noch ein paar Überlegungen. Das eine, das soll uns helfen, besser zu verstehen, wieso Jesus sagen kann, man soll das Unkraut mitwachsen lassen, bis zum Ende der Zeit, bis die Ernte kommt. Das erste, der Acker ist die Welt. Das haben wir schon gesehen, aber ich möchte betonen, er ist die Welt und er ist nicht unser eigenes Leben. In unserem eigenen Leben sollen wir das Böse so radikal bekämpfen, wie wir nur können. Jesus hat das in der Bergpredigt mit einem überaus drastischen Bild klar gemacht. Sie kennen das natürlich. Da sagt er, wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Das ist aus der Bergpredigt, Matthäus 5. Also hier sagt Jesus nicht, ja, lass das ruhig heranwachsen. Guck so, wie das Böse größer wird, wie es dich in Beschlag nimmt. Nein, hau es ab, reiß es aus. Radikale Bekämpfung des Bösen. Wie gesagt, der Acker ist nicht unser persönliches Leben. Der Acker ist aber auch nicht die Gemeinde. Die Gemeinde soll ein Ort sein, wo Jesus allein regiert. Sozusagen ein Stück vorweggenommenes Himmelreich. Und in der Gemeinde, da soll es so sein, dass offen praktizierte Sünde nicht geduldet wird. Und dass Irrlehre nicht gelehrt werden darf. Wo jemand Sünde offen praktiziert und daran festhält, oder wo jemand Irrlehre verkündet, da sagt das Neue Testament, soll man ihn aus der Gemeinde ausschließen. Da soll man das nicht weiter heranwachsen lassen und einfach zusehen und warten, bis Jesus das mal bereinigt am Ende der Zeit. Es gibt eine schöne Stelle aus dem 1. Korintherbrief, die das sehr klar sagt. Ich habe die jetzt, sie ist etwas lang, ich habe sie nicht abgedruckt hier. Ich lese sie euch mal vor. Da schreibt Paulus folgendes, 1. Korinther 5. In meinem, und da sehen Sie, wenn Sie darauf achten, wie er unterscheidet zwischen die Welt und die Gemeinde und was man mit dem Bösen in der Welt machen soll und in der Gemeinde. In meinem früheren Brief habe ich euch vor dem Umgang mit Menschen gewarnt, die ein unmoralisches Leben führen. Dabei dachte ich natürlich nicht an Menschen, mit denen ihr zwar in dieser Welt zu tun habt, die aber Gott nicht kennen. Wenn ihr den Kontakt mit allen vermeiden wolltet, die ein unmoralisches Leben führen, geldgierig sind, andere berauben oder Götzen anbeten, bliebe euch nichts anderes übrig, als die Welt zu verlassen. Darum schreibe ich euch jetzt noch einmal unmissverständlich, habt mit niemand etwas zu tun, der sich zur Gemeinde zählt und trotzdem ein unmoralisches Leben führt und geldgierig ist, Götzen anbetet, Verleumdungen verbreitet, ein Trinker ist oder andere beraubt. Lasst einen solchen Menschen also auch nicht mehr an euren gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. Ist es etwa unsere Aufgabe, über die zu Gericht zu sitzen, die außerhalb der Gemeinde stehen? Seid ihr nicht vielmehr verpflichtet, eure eigenen Leute zur Verantwortung zu ziehen? Über die draußen wird Gott selbst das Urteil sprechen. Schließt also den, der Böses tut, aus eurer Gemeinschaft aus. Also sehen Sie, in der Gemeinde soll man das Böse nicht dulden. Es muss ausgeschlossen werden. Aber draußen in der Welt, da haben wir keinen Zugriff. Da wäre es besser, wir würden die Welt verlassen, sagt Paulus. Anders kriegen wir das Böse nicht weg. Das müssen wir stehen lassen. Das ist Gottes Sache. Das war das eine. Es geht hier um die Welt, es geht nicht um mein Privatleben und es geht nicht um die Gemeinde, wenn wir das Böse wachsen lassen sollen. Zweitens, um was handelt es sich denn bei dem Unkraut auf dem Acker? Sind das die schlechten Taten der schlechten Menschen? Nein, das sind die schlechten Menschen selber. Das Unkraut sind die Söhne, die Kinder des Bösen. Und wenn man sich das klar macht, dann ist plötzlich sonnenklar, wieso Jesus uns verbietet, das Unkraut auszureißen. Was würden wir denn ausreißen? Nicht böse Taten, wir würden Menschen ausreißen. Wir würden Menschenleben ausrotten, vernichten. Das ist gar nicht so abwegig, dass man das auf den Gedanken kommt. Jesus hat das selber erlebt. Da ging er einmal, war schon auf dem Weg nach Jerusalem und sie kamen durch Samarien und mussten übernachten, wollten sich eine Unterkunft besorgen. Er schickt einen Boten voraus, der das machen soll. Aber diese Leute aus Samarien, die waren Spinnefeind mit den Juden, die wollten sie nicht aufnehmen. Und das Das kriegen die Jünger mit und die werden wütend. Und da sagen Jakobus und Johannes Folgendes: Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Sehen Sie, das Unkraut gerade bei ihm mit Stumpf und Stiel ausreißen, weg mit den Bösen. Menschen ausrotten. Ja, dann gibt es die nicht mehr, die Samariter, diese in dem Dorf zumindest. Lukas 9 steht das, Vers 51 und folgende. Und was sagt Jesus? Er wandte sich zu ihnen um und wies sie streng zurecht. Stellt euch vor, Jesus hätte das erlaubt. Ja, lasst Feuer vom Himmel fallen auf diese Ortschaft, die uns nicht aufnehmen will. Später nach seiner Auferstehung schickt Jesus ja seine Jünger los in alle Welt. Ihr sollt meine Zeugen sein, Apostelgeschichte 1, Vers 8. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Also Samarien, also dann kommen jetzt die Apostel nach Samarien und wollen dort das Evangelium verkünden. Und was sehen sie? Eine rauchende Trümmerlandschaft. Feuer ist vom Himmel gefallen und hat die Dörfer zerstört. Nichts mehr mit Evangelium, nichts mehr mit Menschen, die Kinder des Himmelreichs werden können. Ein Glück, dass Jesus das verhindert hat. Einer von denen, die nach Samarien kamen als allererste, war Johannes. Johannes, der hier sagte, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt. Der Philippus ging nach Samarien als erster, hat dort gepredigt. Viele haben geglaubt, aber der Heilige Geist war noch nicht da. Und dann haben sie extra die beiden Apostel Petrus und Johannes kommen lassen, damit die den Leuten die Hand auflegen und sie den Heiligen Geist kriegen, wie zu Pfingsten. Stellt euch vor, Johannes kommt und da ist Asche und sonst nichts mehr. Das wäre entsetzlich gewesen im Rückblick. Johannes muss nachträglich heilfroh gewesen sein, dass er das nicht gemacht hat, dass Jesus nicht darauf eingegangen ist. Bei den Kreuzzügen hat man das gemacht. Ich sagte ja, der Gedanke liegt gar nicht so fern, das Böse so auszurotten. Man ist im Namen Gottes, im Auftrag der Kirche, gegen die Ungläubigen in den Krieg gezogen. Man wollte das heilige Land, buchstäblich das heilige Land in Israel, von seinen unheiligen Herrschern befreien. Man wollte den Acker vom Unkraut befreien. Man hat das auch bei der Christianisierung germanischer Stämme gemacht, im 8. Jahrhundert. Man hat Gewalt angewendet. Die Sachsen zum Beispiel, die konnten wählen zwischen Taufe oder Tod. Eine andere Option hatten sie keine, Taufe oder Tod. Sachsenschlechter hat man deshalb Karl den Großen genannt. Mein Vater war Sachse, deshalb lässt mich das nicht unbedingt kalt. Ist gut, dass offensichtlich welche überlebt haben. Ich weiß schon, dass damals nicht nur kirchliche, sondern auch politische Gesichtspunkte eine Rolle spielten. Und trotzdem, was da abging, war eine glatte Missachtung von dem, was Jesus gelehrt hat. Und zum Glück gab es auch damals Leute in der Kirche, die da einigermaßen klar sahen. Zum Beispiel Alcuin, das war ein angelsächsischer Gelehrter, der hat damals einen Brief an Karl den Großen geschrieben und hat ihn gemahnt zur Zurückhaltung. Gemäß den Lehren der Heiligen Schrift und der Kirchenväter solle man das Wort Gottes mit Predigten und nicht mit dem Schwert verbreiten. Also Saat ausstreuen und warten, was aufgeht, aber nicht zum Schwert greifen und das Unkraut abschlagen. Vielleicht ist das ein Grund, warum Jesus sagt, man soll das Unkraut nicht vorzeitig ausreißen. Er sagt ja, ihr würdet sonst den Weizen mit ausreißen. Wissen Sie, wenn die Kirche anfängt, Gewalt anzuwenden, mit dem Schwert für ihre Botschaft reinzuschlagen, dann verliert sie ihre Glaubwürdigkeit. Das hängt der Kirche bis heute an, dass sie sowas gemacht hat, Kreuzzüge gestartet hat, Stämme gewaltsam christianisiert hat. Da verliert sie ihre Identität, ihre Glaubwürdigkeit. Christen, die das machen, verlieren ihren Charakter als Friedensstifter. Sie verlieren ihre Identität. Da muss man aufpassen, dass aus Weizen nicht Unkraut wird. Deswegen sagt Jesus, lasst das wachsen. Ihr reißt sonst auch den Weizen aus. Der bleibt nicht mehr Weizen, wenn ihr so vorgehen würdet. Gut, Unkraut ausreißen muss nicht unbedingt heißen, Menschen umbringen. Das Ausreißen kann auch darin bestehen, dass man sie verurteilt, nicht wahr? Und auch da mahnt uns das Gleichnis zur Zurückhaltung, mit gutem Grund, wie ich meine. Natürlich, wir müssen sagen, was gut und recht ist. Wir müssen sagen, was schlecht und unrecht ist, was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt. Aber wir, wenn wir urteilen, wir gehen meistens noch einen Schritt weiter. Wir verurteilen nicht nur die einzelne Tat, wir verurteilen immer gleich den ganzen Menschen. Und das ist der eine Schritt zu viel. Das letzte Urteil über einen Menschen steht nicht uns zu. Das wird Gott fällen. Und zwar nicht hier und heute, sondern am Ende der Zeit in der Ernte, wie unser Gleichnis sagt. Da erst wird Unkraut vom Weizen getrennt. Warum behält sich Gott vor, das letzte Urteil zu fällen? Warum erlaubt er es nicht uns, das zu tun? Das ist ganz einfach, weil wir dazu nicht imstande wären. Schauen Sie mal, wir sehen vom anderen immer nur Bruchstücke. Einen kleinen Ausschnitt aus seinem Leben. Einen bestimmten Charakterzug. Eine einzelne Tat. Und danach urteilen wir. Das ist vielleicht ein Geizkragen. Die denkt immer nur an sich. So ein fauler Sack. Die glaubt ja gar nicht alles, was in der Bibel steht. Den habe ich noch nie beten hören. Und damit ist die Person schubladisiert, kein Christ. Sie ist abgeschrieben, Hopfen und Malz verloren. Oder aber, was ist das für ein treuer Kirchgänger? Wie aufmerksam und anteilnehmend der mir immer zuhört, wenn ich ihm was erzähle. Der kennt die Bibel aus dem FF. Die betet so schön. Und damit ist auch diese Person schubladisiert. Auch die bekommt von uns ein Etikett aufgeklebt. Fromm und heilig. Mag ja sein, dass Gott das im einzelnen Fall genauso bewertet. Aber es mag auch sein, dass er ganz anders urteilt, weil er die Dinge so sieht, wie er sie sieht und nicht wie wir sie sehen. Er sieht Dinge, die wir gar nicht entdecken. Vielleicht sieht er bei dem Gottlosen eine tiefe Sehnsucht nach Liebe, nach Schutz, nach einem Lebensziel. Vielleicht sieht er bei dem Frommen nur eine fromme Fassade und dahinter nichts, nichts Echtes, nichts nur Angelerntes, nur Vorgeheucheltes. Auf jeden Fall sieht Gott das ganze Leben, den ganzen Menschen, seine ganze Geschichte. Er sieht ins Herz. Gott weiß mehr als wir. Gott urteilt anders als wir. Gott urteilt gerechter, barmherziger, strenger. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass Jesus in dem Gleichnis sagt, lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Mit anderen Worten, der Weizen muss reifen und das Unkraut muss reifen. Gott gibt dem Guten Zeit zur Entfaltung, Gott gibt auch dem Bösen Zeit zur Entfaltung. Manchmal ist das ja noch gar nicht so klar, in welche Richtung ein Mensch sich entwickelt. Ob er sich immer tiefer in ein Unrecht verstrickt oder ob er den Weg herausfindet. Gott gibt ihm Zeit, sich zu entfalten. Gott gibt ihm damit auch Gelegenheit zur Umkehr. Vielleicht heißt es eben deshalb auch, dass dieses Unkraut so ähnlich ist wie der Weizen. Man kann eben manchmal gar nicht genau unterscheiden, ist das nur Frömmigkeit angelernt und aufgesetzt oder kommt das wirklich aus dem Herzen? Wir Menschen wissen das nicht immer von anderen. Manchmal wissen wir es bei uns selber nicht ganz genau. Und ich glaube, am Ende bei der Ernte werden wir alle überrascht sein. Das wird eine Zeit der Überraschungen sein. Die Trennung von Unkraut und Weizen wird anders verlaufen, als wir es erwartet haben und als wir es vorgenommen hätten. Wenn die Böcke von den Schafen aussortiert werden, da wird mancher, ich sage es mal, auf der falschen Seite stehen, jedenfalls auf der Seite, mit der er nicht gerechnet hat. Und da nochmal einen ganz schönen Vers, ja, aus einem Paulusbrief, 1. Korinther 4, da sagt Paulus Folgendes: Es hat für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Paulus sagt, ihr wisst nicht wirklich, wie ich bin und ich weiß es noch nicht mal von mir selber ganz genau. Das entscheidende Urteil kann nur Gott fällen, über euch und über mich. Und deshalb sagt er, urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Genau das aus unserem Gleichnis. Wartet, bis Erntezeit ist. Fällt kein Gerichtsurteil vorher. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Also, das letzte Urteil steht nicht uns zu, das behält Gott sich vor. Wir haben das eben gelesen. Urteilt nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Und jetzt noch eine letzte kleine Frage, damit sind wir am Ende. Warum wartet Gott eigentlich mit seinem Urteil bis zur Erntezeit? Gott sieht uns ja jetzt schon ins Herz. Er könnte jetzt schon eingreifen und sein Urteil sprechen. Warum wartet er? Warum greift er nicht heute schon ein und trennt Unkraut und Weizen? Ich glaube, der tiefste Grund dafür ist seine Liebe zu uns Menschen. Warum kommt Jesus zweimal? Erinnern Sie sich an diese Skizze, die rot umkreist war. Jesus kommt das erste Mal und er hätte ja mit einem Schlag die neue Zeit einführen können, alles Unrecht abschaffen, nur noch Frieden und Gerechtigkeit. hat es nicht gemacht, anders als die Leute damals es erwarteten. Warum lässt er zu, dass das Böse neben dem Guten weiter existiert? Oder anders gefragt, was hat Jesus in dieser Zwischenphase vor? Worum geht es ihm in diesem roten Kreis seiner Königsherrschaft? Er will Menschen für sich gewinnen. Er will Menschen ins Königreich führen. Er will Menschen vom ewigen Tod retten. Er will ihnen ihre Schuld abnehmen. Dafür wird er sein eigenes Leben lassen. Dafür wird er nachher wieder auferstehen. Dafür schickt er dann seine Jünger in alle Welt los, in alle Himmelsrichtungen. Sie sollen seine Botschaft überall weitererzählen. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Johannes 3. Als Jesus das erste Mal kam, kam er bewusst nicht, um Gericht zu halten. Er kam, um zu retten. Das Gericht ist verschoben auf später, auf die Erntezeit. Markus 10, das stand ja schon hier. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Schauen Sie, wenn Jesus nur einmal gekommen wäre, wie bei dem ersten Schema, dann hätte sofort das Gericht stattgefunden. Und wer von uns hätte dann bestehen können? So aber kommt er ganz bewusst beim ersten Mal, nicht um zu verurteilen, sondern um zu retten. Und zwar, wen will er retten? Genau solche Typen, die bis dahin Kinder des Bösen waren. Typen, die sich vom Teufel in seine Gegenrevolution einspannen ließen. Aber die Revolution, die Jesus anzettelt, ist stärker, sie ist überzeugender. Die Dämonen müssen weichen. Aus Unkraut kann Weizen werden. Aus Kindern des Bösen können Kinder des Himmelreichs werden. Das war's. Jetzt ziehe ich noch ein kleines Fazit. Für uns drei kleine Lehren, die wir aus diesem Bild vom Unkraut im Weizenfeld ziehen können. Das erste, wir sollen keine unrealistischen Idealisten sein. Die Menschen haben so viele Utopien aufgestellt für diese Welt, wie sie es gut machen könnten, wie alles besser würde, mit Revolution sanft oder mit Krieg und Schwert. So viele denken, es wird schon alles gut, bevor Jesus wiederkommt. Wir können eine heile Welt erzwingen. Wir können eine perfekte Gemeinde bauen. Jesus sagt, nein, bleibt Realisten, werdet keine unrealistischen Idealisten. Das Unkraut und der Weizen wachsen nebeneinander weiter. Das Zweite, wir sollen keine Pessimisten werden. Nur weil uns der Wind ins Gesicht bläst und wir Enttäuschungen und Fehlschläge und Ungerechtigkeit erleben. Wer sich der Revolution von Jesus anschließt, der wird die Gegenrevolution des Teufels zu spüren bekommen. Christsein ist kein Zuckerschlecken. Christsein bedeutet Kampf und um diesen Kampf zu bestehen, braucht man Gottes Kraft. Aber weil unser Revolutionsführer den Kampf bereits gewonnen hat, können auch wir bestehen. Wir müssen nicht Pessimisten sein, kein Kopf in den Sand stecken, Schultern hoch. Und das Dritte und Letzte, wir sollen die Zeit nutzen und die Revolution ausbreiten helfen. Wenn wir mit Wort und Tat und unserem ganzen Leben für Jesus eintreten, wird genau das passieren, wozu Jesus gekommen ist. Menschen werden sich ihm unterstellen und werden ein neues Leben bekommen. Aus Unkraut wird Weizen, aus Kindern des Bösen werden Kinder des Himmelreichs. Jetzt möchte ich noch beten. Lieber Herr Jesus, du hast damals, als du diese Geschichten, diese Bilder erzählt hast, ganz genau gewusst, was auf dich persönlich zukommt. All die Anfeindung und schließlich das Kreuz, dein Tod. Du hast ganz genau gewusst, was du machen willst auf dieser Erde, dass du Schüler um dich scharen willst und dass du sie lehren willst und dass du sie aussenden willst in alle Welt, um Menschen zu retten. Ich danke dir, dass diese Bilder uns nach und nach etwas davon klar machen, sehr anschaulich, so dass wir es behalten können. Danke, dass du so ein guter Lehrer gewesen bist und dass wir anhand dieser Gleichnisse immer mehr entdecken, wie dein Reich in dieser Welt Fuß fasst, wie du als König regierst. Und ich bitte dich für uns alle, dass wir doch in unserem ganz persönlichen Leben dich unseren König sein lassen. Unser Herz ist der Boden, wo du deine Saat ausstreuen möchtest. Und für uns selber können wir Rechenschaft ablegen. Wir selber haben es in der Hand, ob wir uns dir öffnen oder nicht. Und wir möchten uns wirklich dir unterstellen und bitten, dass da, wo wir sind, auch dein Königreich ist und sich ausbreitet. Wir bitten das auch für unsere Gemeinde, dass sie auch ein Stück Königreich Gottes ist und dass sich da auch das Gute, die Gerechtigkeit, der Frieden ausbreitet. Bei uns soll nichts Böses wachsen. Und hilf uns, dass wir der Welt um uns her so begegnen, wie du ihr begegnet bist, voller Verständnis, voller Liebe, voller Achtung, aber auch mit klaren Worten. Du hast deinen Zeitgenossen reinen Wein eingeschenkt und wir möchten auch klar für dich eintreten, für deine Wahrheit mit deiner Liebe. Amen.